Hey, yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Die heutige Folge ist das Paradebeispiel für ein von durch TikTok und Social Media zerstörtes Gehirn. Heute geht's einerseits um das Atomprogramm im Iran, dann geht's ums Eisessen und hinten raus komme ich aus irgendwelchen Gründen auf das Thema Intimrasuren. Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, wie passen denn diese drei Themen in eine Folge? Ja, Experten wissen, wenn drei Themen so gut miteinander harmonieren, dann müssen sie in einem Atemzug genannt werden. Und jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los, Cowboys und Cowgirls. Yeeha! Hier ist Lokalverbot. Hallo, ich hoffe, euch geht's wieder gut. Mir geht's auch gut. Ich muss mich vorab vielleicht schon mal entschuldigen. Ist jetzt die zweite Woche hintereinander, wo das Ganze hier etwas verzögert rauskommt. Ich denke mal, dass ich das Ganze hier doch noch am Sonntag fertigstellen kann, aber es ist jetzt Sonntagabend, wo ich anfange. Manchmal bin ich leider etwas verhindert oder vielleicht auch behindert in meinem Handeln. Da schaffe ich es einfach nicht, die Folgen früher aufzunehmen. Und manchmal komme ich auch nicht so dazu, mir unter der Woche so viele Gedanken zu machen. Deswegen ist diese Folge heute Produkt meiner Gedanken vom heutigen Tag. Mal schauen, was sich am Ende draus ergeben wird. Aber ich denke mal wieder, dass es absoluter Wahnsinn sein wird. Ja, was hat denn der heutige Tag so mit sich gebracht? Irgendwann wacht man natürlich auf und bei mir startet der Tag dann auch oft damit, dass ich bisschen auf YouTube Nachrichten schaue, dass ich diverse Nachrichtenseiten durchforste. Natürlich Topquelle für Nachrichten sind auch immer Instagram. Und die Stories von Leuten, denen man so folgt, die mal wieder mit ihren Stories in kurzer Zeit hochbrisant weltpolitische Themen auf den Kern zusammenkürzen und ihrer Followerschaft vermitteln zwischen Bikini-Bildern und Gym-Bildern, wird dann nebenbei noch gerne mal auch der Nahostkonflikt gelöst. Und so war es auch heute. Man wacht irgendwie auf und kriegt mit, leider aus Arbeitnehmersicht, wie der wohl beeindruckendste Arbeitszeitbetrug der jüngeren Zeitgeschichte jetzt gewaltsam durch das Intervenieren der US Army beendet wurde. Und zwar hat das Atomprogramm des Irans nach knapp 70 Jahren erfolglosen Handelns sein Ende gefunden. Zumindest wurde es auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Und ja, natürlich hochbrisant politisches Thema. Ich habe mich mal so gefragt, wie das Ganze denn eigentlich so abgelaufen ist, was das für ein Projekt war und wie man jetzt da zurückblickt. Wie gesagt, nach 70 Jahren, man hat nichts. Und ich denke eben, dass da Arbeitszeitbetrug auf wahnsinnig hohem Niveau betrieben wurde. Und das ist, finde ich, auch einer Analyse würdig. Und zwar denke ich mir, dass irgendwann mal vor etwas längerer Zeit mal ein paar Stellenausschreibungen ausgeschrieben waren in iranischen Zeitungen. Und da konnte man sich vermutlich beim Mullah-Regime bewerben für eine interessante Stelle als Physiker, als Kernphysiker. Und wie das halt so ist, ich meine, ihr wisst es ja selbst, manchmal lügt man etwas in seinem Lebenslauf und vielleicht wird dann der ein oder andere Skill etwas übertrieben dargestellt. Da sind dann die Excel-Skills auf einmal auf hohem Niveau. Das Englisch ist verhandlungssicher und so war damals auch Kernphysik vermutlich ein verhandlungssicheres Thema der Leute, die sich da beworben haben. Ja, und dann ging's so los, Bewerbungsgespräch bei Mullah. Man hat sich vielleicht extra fürs Bewerbungsgespräch noch einen Bart wachsen lassen und dann kommt man rein. Der nette Herr öffnet einem die Tür und ich denke, dass es dort durchaus auch eine familiäre Umgebung war. Auch da wurden Hierarchien und so klein geschrieben und dann denke ich, dass der Herr Mullah sich auch mit seinem Vornamen vorstellt. Also vielleicht kommt er rein und sagt, hey, ich bin der Thomas Mullah, schön, dass du heute da bist bei mir im Vorstellungsgespräch und ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was über unsere Company, was wir hier so haben und dann labert er ein bisschen, was der Plan ist von diesem Atomprogramm, dass man vielleicht irgendwann mal so eine Art Bombe haben will, aber wirklich kein Stress. Und was die Benefits so sind, vielleicht gab es ja auch schöne leckere Obstkörbe und eine Siebträgermaschine. Ja, und dann mogelt man sich so durchs Vorstellungsgespräch und hat irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil man ja keinen Peil von der Thematik hat und vielleicht haben einem auch nicht alle Fragen so getaugt, die einem da gestellt wurden. So, als der Müller gefragt hat, wie man denn mit Konflikten umgeht, hat man vielleicht etwas zu soft geantwortet und gesagt, dass man vielleicht erst im Team und so drüber diskutiert. Vielleicht hat er sich da was anderes erwartet. So, vor allem Konfliktlösung wird ja da sehr groß geschrieben. Ja, und dann geht man heim und paar Tage später klingelt auf einmal das Telefon und dir wird gesagt, ja, hey, du hast den Job. Und dann ist man natürlich erstmal baff und dann geht's los. Bevor man vielleicht den ersten Tag in die Arbeit fährt, kann man noch auf LinkedIn einen schönen Post absetzen, passend natürlich mit dieser Rakete dazu, dass man jetzt einen neuen Job hat im iranischen Atomprogramm. Und dann geht's los. Und ab diesem Moment ist es halt dann so, dass du vollkommen ohne Vorwissen da eingestellt wurdest und du sollst jetzt irgendwas nachbauen, wovon du aber absolut keine Ahnung hast. Und natürlich startest du erstmal mit so einem Onboarding-Prozess, aber der ist vermutlich auch noch nicht so ausgereift, wenn diese Abteilung relativ neu auch im Iran aufgebaut wurde. Also ehrlicherweise fällt dir nach dem ersten Tag auf, okay, fuck, ich arbeite hier nur mit Leuten, denen es genauso geht wie mir, wir haben alle keine Ahnung, aber man sympathisiert so ein bisschen. Und dann kommt man auf die Idee, hey, pass auf, wir können doch hier jetzt einfach den größten Arbeitszeitbetrug der Geschichte starten. Wir schauen mal, wie lange wir diesen Müller hinhalten können und wir erzählen ihm jetzt einfach so lange, wie es geht, dass wir ganz kurz davor sind. Und wir haben aber auch immer so kleine, leichte Lügen mit eingebaut, dass er meint, dass wir wirklich dabei sind, was zu entwickeln. Und als eingestellter Experte hast du natürlich den Vorteil, dass die Leute meinen, dass du Experte bist. Und so kannst du auch dem Müller ein bisschen vermitteln, dass du Sachen vielleicht mit Absicht falsch verstanden hast. Aber er hat ja keine Ahnung. Und dann denke ich mir mal, eine gute Ausrede wäre gewesen, dass man zuerst gedacht hätte, man soll vielleicht anstatt Uran anreichern, Ayran anreichern oder Ayran anreichen. Und dann könnte man ja so überlegen, ja pass auf, wir bauen jetzt hier so eine unterirdische Ayran-Manufaktur, weil da ist es schön kühl, da können wir ein bisschen Kohle vom Müller abzwecken. Und dann wurde da 60 Meter unter der Erde eben dieser Ayran angereichert und es war wahnsinnig guter Ayran, der wohl mehr Salzgehalt hatte als sonst. Und dann so nach 20 Jahren, wenn der Müller mal fragt, präsentiert man ihm das Produkt. Und dann reicht man eben Ayran an zu dieser Sitzung, die man dann passend vielleicht Müllermilch nennt. Und dass man vielleicht bisschen auch diese Sprengkraft und sowas mit reinbringt, hat man die ein oder andere Flasche, die halt anstatt das Moon im Deckel so einen schönen Knall drin hat, die zerreißt halt dann. Und der Müller ist glücklich, der freut sich drüber, der Ayran schmeckt herrlich lecker. Und damit geht er in die Welt hinaus und sagt so, wir sind ganz kurz davor, dass wir es haben, dass wir es haben. Also der Ayran-Uran ist jetzt angereichert und dann wird natürlich die Weltpolizei, kriegt da, spitzt da die Ohren. Und dann ist man auf einmal auf dem Schirm und dann hat man ein Problem, weil jetzt hat der Müller mehr Druck. Du wirst die ganze Zeit gefragt, wie schaut's denn aus, wie schaut's denn aus, wie schaut's denn aus und du hast es jetzt schon bis ins Jahr 2000 geschafft und du kannst ihm die ganze Zeit noch hinhalten mit dem, ja, wir sind kurz davor, wir sind kurz davor. Und dann gehen dir aber langsam die Ideen aus. Und dann hast du aber das Glück, dass 2023 der Film Oppenheimer ins Kino kommt. Und das ist deine Rettung. Du kannst dein Glück nicht fassen. Du hast da jetzt knapp 3,5 Stunden Videomaterial, an dem du dich an Zitaten und Fachausdrücken bereichern kannst und wirklich den Müller so dermaßen blenden kannst, indem du Worte wie Uran 235 oder Plutonium 239 raushaust. Isotopentrennung, auf einmal sprichst du vom Manhattan Project und vom Trinity Test und der Müller ist so glücklich. Er merkt, wow, wir sind wirklich kurz davor. Und dann bist du selbst auch happy, du bist beruhigt, du denkst dir, ja, da kann ich jetzt wieder die nächsten 20 Jahre einen Faulen schieben, also passt schon, die nächsten 20 Jahre gehe ich dann eh in Rente, also ich habe mich jetzt 70 Jahre schon durchgemogelt, ich weiß auch nicht, wann man im Iran in Rente geht, aber eigentlich die ersten müssten schon in Rente sein, aber du selbst bist noch dabei, aber jetzt weißt du, passt mit diesem Oppenheimer-Ding, ich gebe ihm das so peu à peu, dass er zufrieden ist. Und dann ist es aber auf einmal so, dass die Worte vom Mullah ernst genommen werden in der Welt, weil es sich mittlerweile echt so anhört, als hättest du Ahnung von sowas. Und auf einmal wirst du wirklich in der Welt gesucht. Du bist jetzt ein gesuchter Verbrecher, obwohl du eigentlich nur probiert hast, 70 Jahre lang deinen Chef zu belügen. Und es ist wirklich so in der Richtung, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Also alles und jeder will von dir was über irgendwelche Bomben wissen. Und eines Tages im Jahr 2025 willst du in der Früh in die Arbeit fahren und du siehst die Fabrik, in der du dein Leben gelassen hast, um Leute anzulügen und um 60 Meter unter der Erde Ayran anzureichern, liegt in Schutt und Asche, weil sie über Nacht von der US Army bombardiert wurde. Und du kannst dein Glück gar nicht fassen. Diese ganzen Lügen wurden einfach begraben in einem Meer aus Schutt und Asche. Und du stellst dir selbst die Frage, wie hat das 70 Jahre lang gut gehen können? Die Amerikaner bauen dieses Ding innerhalb von 4 Monaten ohne Computer, ohne nichts quasi. Und ich im Jahre 2000 bis 2025 habe modernste Technik zur Verfügung. Ich habe absolut nichts geschafft und es ist nie irgendjemand aufgefallen. Niemand hat Fragen gestellt. Du bist der glücklichste Mensch der Welt. Du hast offiziell den größten Arbeitszeitbetrug der Geschichte durchgezogen. Ja, so hätte es sein können in einer schöneren Welt. Aber wie war es denn wirklich? Waren die wirklich kurz davor, dass sie diese Bombe schon hatten? Wie lief es denn ab? War dieser Einsatz nötig? Fragen über Fragen, die unbedingt in Instagram-Stories und Kommentarspalten geklärt werden müssen. Und es sind schon krasse Zeiten aktuell für Leute, die auf Social Media tätig sind. Also zuerst musste man irgendwie Ukraine-Russland-Experte sein. Zwischenzeitlich war man dann mal Experte für Strafzölle. Jetzt war man mal kurz wieder Nahost-Experte. Dann hat man alles über Israel gewusst. Jetzt ist man auf einmal mega in diesem Iran-Game drin. Man weiß über alles Bescheid. Und auf einmal werden wieder hochkomplexe Themen so diskutiert, dass sich dieses typisch deutsche Schwarz-Weiß-Denken irgendwann etabliert, was man so schön in Instagram-Stories und in kurzen Instagram-Reels verpacken kann. Und dann kommt das Typische raus. Es gibt einfach nur noch 2 extreme Seiten. In diesem Fall jetzt einfach extrem für oder extrem gegen Israel, würde ich jetzt mal so herunterbrechen. Und woher kommt es eigentlich, dass man immer für alles sofort Experte sein muss und dass jeder Laie immer sofort eine klare, unverrückbare Meinung haben muss zu wahnsinnig komplexen geopolitischen Themen, anhand der er dann über andere urteilt, sich das wirklich diese Dreistigkeit rausnimmt, über andere und ihre Ansichten zu urteilen, ohne dass er irgendwie sich mit der Thematik mehr befasst oder einfach mal auch beide Seiten zulässt. Ich meine, ich finde ehrlich gesagt, dass wir verlernt haben, miteinander zu diskutieren. Es ist immer so, dass die Meinung ultimativ ist. Keiner weicht auch nur einen Millimeter von seiner Meinung ab. Und am Ende schaut man sich zum Beispiel so eine Talkshow wie Markus Lanz an und keiner hat irgendwie seine Meinung überdacht während der kompletten Sendung. Es ist eigentlich mehr Unterhaltung als wirkliche Diskussion. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und das passt natürlich eigentlich jetzt nicht in so einem Podcast, wo ich nur Scheiße normalerweise rede. Aber das sind so Sachen, die nerven mich einfach, wenn man irgendwie Instagram aufmacht und man verbringt in dieser App viel zu viel Zeit. Und dann scrollt man durch Stories, in denen irgendwelche Leute irgendwelche Israel-Angriffe glorifizieren, in denen Leute irgendwelche Gegenschläge vom Iran rechtfertigen mit irgendwelchen Sachen, die man sich einfach nur schnell zusammengelesen hat, indem man, während man auf der Toilette saß, 5 Minuten lang durch dumme Instagram-Reels gescrollt hat und irgendwelche Sachen durchgelesen hat, für die man überhaupt keine Quellen durchgelesen hat, wo man überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt stimmt. Aber es klingt halt auf den ersten Blick durchaus plausibel. Und dann ist es, wie ich vorher schon erwähnt habe, immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass sobald man über andere Länder redet, setzt man irgendwie die Bevölkerung gleich mit der Regierung. Und auf einmal sind, nur weil dieses Regime im Iran sehr, sehr kritisch ist, auf einmal spricht man dann von knapp 90 Millionen Terroristen und quasi 180 Millionen Hände haben zusammen geholfen, beziehungsweise haben zusammen probiert, diese Bombe zu bauen. Man ist so empathielos in allen Äußerungen, die man hat, genauso wie irgendwelche Vergeltungsschläge auf Israel dann begründet werden mit denen, dass das verdient ist, weil man ja Gaza bombardiert hat und so weiter und so fort, aber dass dahinter oft Menschen sind, die überhaupt gar nichts mit dieser Ideologie am Hut haben, das wird einfach vergessen. Und auf einmal hasst man Israel für die Sachen, was sie in Gaza machen, und in der nächsten Story ist aber Israel der Held, weil sie dieses Atomprogramm gestoppt haben gegen eine Nation, die man vor einem Jahr noch gefeiert hat, weil mutige Frauen aufgestanden sind, irgendwie sich gegen das Regime gewehrt haben, in einem Land, wo es unter hoher Strafe geht, was sowas zu machen. Und wenn man jetzt bei uns allein im eigenen Land schaut, wir haben vielleicht ein Drittel der Leute, die hinter dem Kanzler stehen. Warum sollte das denn bei denen anders sein wie bei uns? Der Großteil ist doch da auch dagegen. Das ist einfach so eine Sache, die wird sehr oft vergessen, und das nervt mich maximal, dass man da einfach mit gefährlichen Halbwissen anfängt, Meinungen zu bilden. Und das ist bei den meist kleinen Leuten, denen man irgendwie so folgt, einfach oft so ein Trend, irgendwie oft vielleicht auch Langeweile, dass man, während man im Café sitzt, teilt man halt schnell irgendeine Story und meint damit vielleicht nach außen einen elitären Eindruck zu machen. Und bei Leuten mit mehr Followern wird auch einfach oft unterschätzt, welche Verantwortung man da hat, wie meinungsbildend man da wirklich sein kann, und dass man da oft sehr empathiegeleitet und vielleicht auch deswegen falsche Sachen teilt oder das Ganze nicht so ganz hinterfragt. Und da sollten wir, finde ich, alle ein bisschen toleranter werden. Und ich finde, das Wort Terrorist und Nazi sind zwei so Wörter, die so wahnsinnig inflationär mittlerweile verwendet werden. Für alles und jeden, jeder, der irgendwie einen Bart hat und aus dem Iran ist, ist sofort ein Terrorist, genauso wie jeder Nazi ist, der ein bisschen eine konservative Meinung hat. Auf der Welt läuft eh schon so viel schief, da müssen wir nicht anfangen, uns gegenseitig auch noch die Köpfe einzuschlagen, nur weil irgendjemand zu stolz ist, mal ein bisschen von seiner Meinung abzuweichen. Und manchmal ist es ja auch sehr bewusstseinserweiternd, wenn man sich mal andere Sachen anhört und auch mal die andere sich zulässt. Ja, und ich denke auch, wie krass ist es denn aktuell für junge Leute, wie die mit Social Media aufwachsen. Also ich weiß noch, wo das bei mir losging. Ich denke, dass ich mir Facebook, habe ich mir irgendwann mal gemacht, weil man da so Spiele spielen konnte. Und dann ist halt Facebook, hat angefangen, dass man irgendwelche so grenzdebilen Posts loslässt oder jeden über jeden Scheiß informiert. Und das war eigentlich immer noch ganz lustig, weil das immer noch dieses mit einem Augenzwinkern alles hatte. Das hat niemand so wirklich ernst genommen. Aber mittlerweile ist das ja alles sehr rasant gewachsen. Und in Zeiten von TikTok und sowas, in dem man sich nur noch durch Kurzvideos informiert, ist es schon krass, was das Hirn da für Reize vermittelt bekommt. Also du musst ja dann nur durchscrollen und dann erste Story, kriegst du irgendwas mit über den Nahostkonflikt. Nächste Story, erklärt dir irgendeiner, wie du möglichst im Gym geil deine Brust trainierst. Story drauf, erklärt dir jemand, wie man mit irgendwelchen Handgriffen eine Frau wahnsinnig schnell zum Orgasmus bringt. Nächste Story, irgendein OnlyFans-Model redet drüber, wie groß denn ihrer Meinung nach Penisse sein müssen. Und auf Basis von diesem Bullshit verblödet man erstmal natürlich komplett und man fängt auch an, dass man sich eine Meinung bildet. Und die ist halt meistens eine extreme, entweder extrem dafür oder extrem dagegen. Also da braucht man sich nicht wundern, wenn dann Leute irgendwie sagen, die Generation nach uns wird nichts, wenn man halt da so viel Wert auf das legt. Aber wer ist man überhaupt, um zu beurteilen, ob irgendjemand was wird oder nicht? Muss ich schon sagen, da hatten es wir damals einfacher, als wir Social Medias und Pornos noch getrennt haben. Jetzt, wo das langsam alles miteinander verschmilzt, ist es schon schwierig. Man hat so eine riesige Krake, ein riesiges Portal, das aus Nachrichten, Pornos, Sport und sowas besteht. Und mit diesem wilden Mix aus Informationen soll man irgendwie klarkommen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber gut, am Ende will ich in dem Podcast ja auch an sich nur Schmarrn reden, aber ab und zu habe ich dann doch ein bisschen das Bedürfnis, zu ein paar aktuellen Themen meine Meinung zu sagen, weil das einfach Sachen sind, die mich stören, und ich finde, dass man sich das Zusammenleben oft einfach künstlich erschwert, wegen Sachen wie Stolz, wegen Sachen, weil man Leute blenden will mit seinem Scheinwissen, und das haben wir doch alle nicht nötig. Vielleicht sollte man sich einfach bei ein paar Sachen nicht ganz so ernst nehmen und man fährt besser in dieser Welt, die vielleicht auch ganz schön sein kann, wenn man sich mal zusammenreißen würde. Aber jetzt habe ich genug über das Thema geredet. Jetzt glaube ich, muss ich erstmal wieder einen kühlen Kopf bewahren. Ja, und wie bewahrt man denn einen kühlen Kopf am besten im Sommer? Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, wie ihr vielleicht schon in der einen oder anderen Folge mitbekommen habt. ist ja lecker Bierchen schon immer eine gute Möglichkeit, sein Hirn auf Betriebstemperatur runterzukühlen, es im optimalen Betriebsfenster laufen zu lassen. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Und eine bei mir auch sehr beliebte Möglichkeit ist im Sommer Eis essen. Und Eis essen gibt es ja natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man ist der Eisdielen-Typ oder man ist der Tanke-Typ, der sich da aus der Gefriertruhe was rausholt. Das ist auch meistens so ein bisschen Unterschied in Männlichkeit. Also richtige Männer gehen noch in die Tanke, holen sich da aus dem Eisfach ein überteuertes Eis raus, weil man weiß, was man kriegt. Man geht keine Kompromisse ein. Man ist sich seinem Handeln bewusst und man nimmt so Klassiker. Ich bin sehr großer Fan von diesen Snickers, Mars, Twix Eis. Also absolut geil, könnte ich immer 10 essen. Aber es gibt ja auch Leute, die gerne in Eisdielen gehen, wo man auch mittlerweile sehr lecker, wahnsinnig überteuertes Eis essen kann. Und es ist schon krass, wie so Kugeln Eis konstant pro Jahr um 50% am Preis ansteigen können. Also mittlerweile ist es ja wirklich so, dass wenn du als Vater deine zwei Kinder, wenn du ihnen Geld in die Hand drückst, dass sie sich vielleicht ein Eis holen, dann gibst du ihnen eigentlich damit die Möglichkeit, dass sie sich irgendwo im Ausland absetzen können und sich da völlig allein ein neues Leben aufziehen können. Sie können vielleicht auch mit dem Geld ein Atomprogramm im Iran finanzieren. Sie können alles machen, Alkohol kaufen, Nutten kaufen. Und da soll man guten Gewissens seine Kinder noch irgendwie vor die Tür schicken. Ich glaube nicht, dass man das kann. Und man schimpft ja natürlich zu Recht auch immer über diese Eispreise, weil die sind ja bei weitem nicht gerechtfertigt, oder? Und man hat dann immer diese gute alte Zeit im Kopf, damals, wo ich noch für 50 Pfennig eine Kugel Eis bekommen habe, die war auch viel, viel größer. Und da würde mich erstens mal interessieren, ob das wirklich so war oder ob das einfach nur so eine falsche Erinnerung ist, die man sich immer so einredet. Weil je weiter ich mich zurückerinnere, desto mehr fällt mir ein, dass ich diesen Gedanken habe, boah, die Kugeln, die werden immer kleiner und kosten immer mehr Geld. Den habe ich ja schon seit Ewigkeiten, diesen Gedanken. Also glaube ich, waren die Kugeln noch nie richtig groß, sie waren einfach nur billiger. Ja, und bei diesen Gedanken, Eis wird immer teurer, vergisst man nur meistens eine Personengruppe komplett. Und das sind die Eisverkäufer. So, wie unfassbar geil muss denn das Leben als Eisverkäufer die letzten 10 Jahre gewesen sein? Also, du begehst einfach den dreistesten Betrug, aber scherst dich einfach einen Scheiß drum. Du kannst offen und ehrlich auf der Straße betrügen und die Leute kaufen es trotzdem. Also, ich weiß nicht, du fängst an, einfach erst immer die Kugeln kleiner zu machen und denkst dir so, ja, puh, vielleicht sagt irgendeiner mal was, aber Pustekuchen, niemand sagt irgendwas und du kannst weitermachen und denkst dir, wow, ich mache nicht nur die Kugeln kleiner, ich mache auch einfach noch den Preis teurer und dann kaufen es die Leute trotzdem weiter und dann fängst du irgendwann an, boah, was könnte ich denn als nächsten Betrug machen? Jetzt pass auf, ich fange einfach an, irgendwelche Kräutereissorten zu machen, weil da habe ich ja noch weniger Ausgaben, weil ich habe ja keine Früchte und sowas, die mit rein müssen. Ich fange an, Basilikum-Eis oder sowas zu machen oder Thymian-Eis. Also es ist schon echt krass, was da Leute teilweise bezahlen. Unterm Deckmantel der Nachhaltigkeit, der Regionalität darf dann auch gern mal eine Kugel Eis für 3 Euro verkauft werden. Aber so ist es. Man kriegt wenig Eis für viel Geld, aber man kriegt viel Geld für wenig Eis. Also ich denke mal, Eismann ist der Beruf, der aktuell, finde ich, die beste Rendite liefert. Könnte man vielleicht noch so ein Pseudo-Fernstudium draus machen, dass man da irgendwie 6 Semester Eismann studiert und dann kann man auch wirklich noch zertifiziert teuer Eis verkaufen. Das ist doch was die Welt noch braucht. Und ich bin durchaus bereit, auch noch mehr für die Kugel Eis zu bezahlen. Ja, und so hat doch irgendwie jeder Ort seine eigene Eisdiele. Und in meinem Fall gab es in meinem Ort, beziehungsweise gibt es in meinem Ort 2 Eisdielen. Und früher, wo ich noch jünger war, war das so eigentlich fast eine Glaubenssache, zu welcher man gegangen ist oder sowas, eine Feindschaft fast schon unter den Eisdielengängern, ob man jetzt Hell's Angel oder Bandido war, je nachdem, zu welcher Eisdiele man gegangen ist. Aber eines Tages bin ich auch mal zur Konkurrenz gegangen mit dem Kumpel zusammen und da war vor mir So ein älterer Herr mit Schweizer Dialekt, der ein Eis bestellt hat und ich weiß nicht mehr genau, welches Eis er wollte. Er hat aber am Ende in seinem Dialekt noch gesagt, und bitte noch eine Biscuit obendrauf. Und mein Schweizerdeutsch ist wahnsinnig schlecht, der würde niemals, glaube ich, das eher so rollen. Aber es geht um das Wort Biscuit, das er gesagt hat. Und der Eisverkäufer, wir haben uns gedacht, hä, was meint der Kerl eigentlich? Aber der Eisverkäufer hat's, weil er natürlich Profi war und ich denke auch ein studierter Eismann, sofort erkannt und hat ihm dann noch so einen Keks obendrauf getan. Und wir halt damals noch wahnsinnig infantil, im Gegensatz zu heute, fanden das wahnsinnig witzig, wie dieser Kerl geredet hat. Und muss man schon ehrlich sein, so dieser schweizerdeutsche Dialekt, der ist schon Wahnsinn. Also da lache ich jetzt noch drüber und frage mich bis heute, wie die Leute da wirklich ernst miteinander reden können. Aber gut, sie bekommen es ja irgendwie hin. Ist ja doch ein sehr fröhliches Volk. Vielleicht sollten wir auch mal unseren Dialekt oder unsere Sprache noch ein bisschen umstellen, um ein bisschen die Brisanz rauszunehmen, weil weil Deutsch ja doch sehr ernst klingt. Und dann haben wir uns gedacht, beziehungsweise ich habe mir gedacht, ja, pass auf, ich sag das jetzt auch einfach dazu, weil es so lustig ist. Und dann habe ich auch das gesagt, ich habe, glaube ich, eine Kugel Bananen oder sowas genommen und habe ich auch noch gesagt, und noch einen Biscuit obendrauf. Und dann schaut mich der Eisverkäufer so ganz verdutzt von oben herab an, also mich und meinen Kumpel, und sagt so wirklich, er hat auf einmal in den deutschen Modus geschaltet, was, ein Whisky-Mox da oben drauf, hast du überhaupt schon Haare am Sack? Und ich mir gedacht, boah, in der Situation habe ich das Ganze, denke ich, verneint und habe ihm gesagt, dass das aktuell noch nicht der Fall ist, falls es ihn wirklich so interessiert. Und dass ich eigentlich gemeint habe, so einen Keks oben drauf zu haben. Und es war dann irgendwie sehr, sehr komisch. Und diese Art der Antwort ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und ich frage mich ganz oft, warum wird denn dieses, ob man schon Haare am Sack hat, irgendwie als Kriterium dafür genommen, ob man für irgendwas reif ist? Weil ich glaube, dass es schon so mit 12, 13 Jahren anfängt, dass man da Haare bekommt. Also hätte ich dann ab 13 Whisky zu meinem Eis saufen dürfen? Oder wie stellt er sich das vor? Also das ist irgendwie ein falsches Kriterium, oder? Oder wann wäre dieses Kriterium denn überhaupt mal richtig gewesen? Also ob man schon Haare am Sack hat, ist vielleicht so eine versteckte Frage, wie wenn man mit so einer Frau redet und wissen will, ob sie Single ist, dann kann man ja mal so nebenbei irgendwie so ganz unverbindlich fragen. Und so denke ich mir, dass das vielleicht auch mal eine Frage in der katholischen Kirche war, wo man so sich Pfarrer ganz nett mit den Jungs unterhalten haben und dann halt diese Frage gestellt haben, um innerlich auszuschließen, ob vielleicht noch was geht oder nicht. Also da ist ja dann, ob man Haare am Sack hat, schon ein Ausschlusskriterium. Das möchte man ja eher nicht. Da geht ja irgendwie diese Jünglichkeit verloren, ganz im Gegenteil. Oder vielleicht auch, wenn man zu so einem Brazilian Waxing Studio oder sowas geht. Da ist die Frage durchaus berechtigt, wenn man da sehr jung ausschaut, ob man denn überhaupt schon Haare da hat, weil es hat ja keinen Sinn, wenn man sich Haare entfernen lässt, aber keine hat. Und ja, dieses Sprichwort ist wirklich sehr, sehr irreführend und ich denke mir, vielleicht ist es erst so ein Reifegrad, wenn man diese Haare hat, aber schon anfängt, sie wegzumachen, weil man dann ja schon weiß, zu was der lustige Späzel unten zwischen den Beinen noch so fähig ist, außer dass man auf die Toilette geht. Und wenn man anfängt, sich dann da untenrum wieder zu rasieren, dann ist man ja eigentlich erst reif, weil dann weiß man ja, wie Kinder gemacht werden. Also müsste man eigentlich korrekterweise, politisch korrekt fragen, ob man denn seine Sackhaare schon rasiert. Ja, und irgendwann fängt man dann als Mann und auch als Frau an, das eben zu machen. Und ich glaube, dass Frauen das auch sehr oft aus hygienischen Gründen machen, und weil mittlerweile das Bild halt auch in der Gesellschaft so ist, dass man das so macht. Aber bei Männern ist es eigentlich zu 100% so, weil man davon ausgeht, dass man total unverhofft und total spontan irgendwo vielleicht Sex haben könnte oder irgendwelche sexuellen Handlungen auf dem Weg in die Arbeit oder was weiß ich was passieren könnten. Also da ist es dann vielleicht doch schon mal so, dass man irgendwie bei der Grillfeier mit der Arbeit dann noch daheim in der Dusche steht und sagt, boah, wie schaut's aus? Vielleicht könnte heute noch irgendwas passieren. Ich rasiere nochmal schnell drüber, weil, boah, vor ein, zwei Wochen, da hat mich mal die Kollegin angeschaut. Also die, glaube ich, hat so Bock auf mich. Und so ist es immer. Und ich glaube, es tritt in den wenigsten Fällen ein. Und mich würde da mal interessieren, vielleicht seid ihr so offen, dass ihr mir da eure Quote sagt, aber ich denke, dass die Quote bei fast jedem ungefähr bei null ist. Also es ist doch eigentlich noch nie passiert, wo man da dann drunter stand, klar, irgendwie bei so einem Date und sowas, okay, aber davon spreche ich jetzt gar nicht, sondern wirklich bei so total banalen Dingen, die fernab der Realität sind, wo man sich das aber wirklich einredet und wo man dann im Nachhinein merkt, wow, man ist eigentlich so ein Volltrottel und hat so das fehlende Selbstbild, man kann sich nicht selbst einschätzen und ist wirklich davon ausgegangen, dass man irgendwie beim Termin beim BAföG-Amt dann doch noch vielleicht schnellen Sex hat, wenn man mit der Kollegin durch ist. Aber bleiben wir vielleicht einfach mal beim Thema Intimrasur. Also ich denke mal, bei einer Frau ist es schon, ich will nicht sagen optimales Design, vielleicht ist es ein bisschen blöd, weil die Augen so weit oben sind, aber an sich kann man da schon gut arbeiten. Aber jetzt so, wenn man dieses männliche Geschlechtsteil anschaut, glaube ich, ist es designtechnisch wirklich das absolut Dümmste, was Gott irgendwie einfallen hätte können. Also irgendwie so ein Hautsack, wo irgendwie in Falten irgendwelche Haare drin wachsen, die man sich dann mit einer messerscharfen Klinge wegrasiert, das klingt wirklich nach einem Drahtseilakt. Also da hätte man vielleicht irgendwie was besser machen können. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Und klar gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man da in irgendwelche Studios geht und sich das machen lässt, aber irgendwie ist da mein Stolz zu hoch. Es ist ja auch irgendwie ein bisschen ein Handwerk, was man wieder abgibt. Und selbst ist der Mann, und ich weiß nicht, ob das so auch so angenehm ist, wenn man sich da das irgendwie weglasern lässt oder wenn man sich das wegwaxen lässt. Ich denke schon, dass man da ziemlich schreien würde. Und ich glaube, ich würde ziemlich entmannt aus diesem Studio rausgehen. Und da macht man es dann doch lieber selber. Und da gibt's auch zwei Arten von Männern. Einerseits gibt's die, die hier hochtechnisch arbeiten, die sich upgraden und mit so Manscaped-Rasierern auch unten arbeiten. Und da ist es dann faktisch unmöglich, dass man sich schneidet. Aber es gibt auch noch welche, die sind so alte Schule. Das sind auch die Arten von Männern, die sich noch mit dem Rasiermesser rasieren, die sich irgendwann mal diesen Skill angeeignet haben und auch untenrum noch mit scharfer Klinge arbeiten. Also das ist schon krass, was man sich da eigentlich antut. Ich denke, jeder Mann ist da schon mal nahe der Kastration gewesen, weil er sich irgendwie verschnitten hat. Und ich denke auch, dass jede Frau vielleicht schon mal nahe der Beschneidung war. Also es ist dann durchaus ärgerlich, wenn man irgendwie mit brennenden Eiern bei der Versicherungsvertreterin sitzt und sich irgendwie eingebildet hat, dass da eine schnelle Nummer gehen könnte, weil sie ja das letzte Mal einen Kaffee angeboten hat und man die Zeichen natürlich bewusst falsch interpretiert hat. Und am Ende fährt man wieder heim und hat sich gedacht, okay, scheiße, ich war so kurz davor, dass ich mir das Ding hier unten abtrenne für das, dass ich jetzt nichts davon habe. Aber man wird nicht gescheiter. Irgendwie am nächsten Tag sitzt man dann schon wieder da und fängt an, dass man da unten an sich rumfuhrwerkt, weil einen am Tag davor noch die Metzgerin süß angelächelt hat und man später noch irgendwie 500 Gramm Hackfleisch abholen muss. Ja, so ist es. Der Mensch ist irgendwie komisch. Und was hier passend zu dem Thema auch so ein kleines gesellschaftliches Phänomen ist, ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist, aber wenn man mit Leuten aus dem älteren Semester über dieses Thema redet, passiert eigentlich immer das eine. Und ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, ja, Maximilian, warum redest du mit alten Leuten über das Thema Intimfrisuren und sowas? Ich muss ganz ehrlich sagen, man kann nicht nur über Bumsen die ganze Zeit reden. Irgendwann muss man auch mal normale Themen haben und dann kommt man halt zwangsweise da an. Und zwar ist es immer so, dass irgendwann mal ein älterer Herr das Bedürfnis in sich verspürt, dir mitteilen zu müssen, dass es früher so war, dass die Frauen doch da noch alle Haare hatten. Also immer so, ja du, das muss ich schon mal fragen, wie funktioniert denn das doch so mittlerweile? Weil ich habe gesehen, die haben ja alle gar keine Haare mehr und so. Und bei mir früher, da war das fein nur anders. Da haben die alle einen richtigen Busch gehabt und Haar super schön. Und jetzt, er weiß nicht. Ja, das ist dann immer so eine schwierige Frage, weil was soll ich ihm darauf antworten? Wie funktioniert das Ganze denn mittlerweile? Ich weiß nicht, ob sich in der Evolution so schnell was dran geändert hat, aber das Spiel ist eigentlich immer noch dasselbe, Kollege. Also, und es ist immer noch dasselbe Spiel, das ich wahnsinnig schlecht kann. Also, Auf beiden Belägen bin ich mehr als amateurhaft unterwegs. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Und ich weiß wirklich nicht, woher da dieses Mitteilungsbedürfnis dieser Männer kommt. Also das wirkt fast schon so, als könnten die nicht in Frieden sterben, wenn sie nicht irgendeinem auf ihrem Lebensweg davon erzählt haben. Und ich habe da ein bisschen so eine Theorie, dass das dieses Opa erzählt vom Krieg der Nachkriegsgeneration ist. Das ist ja so das einzige Überbleibsel. Vielleicht haben manche noch das, dass sie von der Zeit in der DDR erzählen können, aber wenn man in Westdeutschland groß geworden ist, war das wohl der einzige Kampf, den man damals als Mann kämpfen musste. Den Kampf im Bett zwischen Schamhaaren. Und es wird dann immer möglichst tragisch untermauert, dass es quasi dem Vietcong gleichgesetzt wird, wie man sich mit seiner Machete durch den Urwald gekämpft hat, um endlich beim Ziel anzukommen. Und nicht selten war die Schlacht auch noch eine blutige, die man gekämpft hat. Und dann wird so erwartet, dass man irgendwie mit großem Staunen und Beifall daneben sitzt mit offenem Mund und sagt, wow, warst du ein krasser Ficker, wirklich, wie stolz bin ich, dass solche Männer wie du unser Land wieder groß gemacht haben. Und ja, ich hoffe, dass sich irgendwann mal der Trend wieder wenden wird und dass die Haare zurückkommen. Und irgendwann mal werde ich dann auf der anderen Seite sein und irgendeinen Jungen fragen, du, wie ist denn das eigentlich mittlerweile? Die haben ja bei euch alle Haare untenrum und bei mir war das nur ganz, ganz anders. Und jetzt, pass auf. Ja, wow. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr über irgendwie was redet, über irgend so eine Charaktereigenschaft und sowas und während ihr das erzählt, fällt euch auf, fuck, das bin ich eigentlich selbst auch an sich. Rede ich gerade über mich selbst und ich reg mich drüber auf. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe vorher über dieses TikTok hier geredet, dass man irgendwie so switcht zwischen sexuellen Inhalt, Weltpolitik, irgendwas anderes. Und genau das ist mir eigentlich bei dieser Folge gerade passiert, weil ich gesagt habe, ich nehme nur die Gedanken her, die ich heute hatte. Und ich rede irgendwie ein bisschen einen Scheiß über diesen US Army Einsatz. Dann habe ich eine belehrende Komponente drin und auf einmal drifte ich über Eisverkäufer ab zu Intimrasuren und rede drüber, wie man mit brennenden Eiern bei der Versicherungsvertreterin sitzt. Also ihr merkt, Social Media hat bei mir irreversible Schäden angerichtet. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass ich diese Folge beende und meinem Hirn ein bisschen Auszeit gebe und noch ein bisschen auf TikTok chill. Nein, Spaß. Ich werde jetzt noch ein tolles Buch lesen. Ein Buch, das ich dann in meiner Instagram-Story teile, damit jeder denkt, wie gescheit ich bin. Und in Wirklichkeit schaue ich wie jeder andere nachts Pornos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gern ein Abo da, empfehlt es weiter. Falls es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt es, denke ich einfach mal nicht weiter, dann müsst ihr das nicht machen. Aber dann müsst ihr auch keine Bewertung da lassen. Bitte dann lasst es einfach gut sein. Und sonst, ihr wisst ja Bescheid, Instagram, TikTok gibt es natürlich auch von mir. Es gibt YouTube und jede gängige Podcast-Plattform. Ich freue mich auch über jeden Kommentar zu jeder Folge. Wir können da auch ein bisschen diskutieren. Wir können da so einen Nebenchannel machen. Wir können vielleicht probieren, dass wir in der Kommentarspalte zu meinem Podcast den Nahostkonflikt lösen. Wir können auch vielleicht eine Diskussion über Intimrasuren starten. Das alles sind unbegrenzte Möglichkeiten, die wir hier aufmachen können, wo ich euch sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite stehe. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Und so zerbröselt der Keks nun mal.